D-Radio Wissen. Schaum oder Hase?
Uns das an, über das man vermutlich heute am meisten nochmal spricht. Seit gestern ist ja klar, was wohl an Bord von Flug FIU 9525 passiert ist. Der Co-Pilot hat die Maschine absichtlich wohl zum Absturz gebracht. Der Pilot konnte nicht mehr ins Cockpit. Die Tür war von innen verriegelt. Das löst natürlich die Frage nicht, warum das alles passieren musste. Der Germanwings Co-Pilot wurde mehrfach überprüft. Bei den routinemäßigen Sicherheitsprüfungen durch die Luftfahrtsicherheit sei keine Auffälligkeit festgestellt worden, teilte die Düsseldorfer Bezirksregierung gestern mit. Was man da genau prüft bei so einer Sicherheitsprüfung, darüber spreche ich jetzt mit dem Luftfahrtexperten Andreas Späth. Herr Späth, routinemäßige Sicherheitsprüfung heißt was genau?
Es gibt ein ganzes Netz von Prüfungen, die natürlich vorgenommen werden bei Pilotenanwärtern zunächst, also solchen jungen Menschen, die Pilot werden wollen. Ist ja immer noch relativ viele Leute Traumberuf. Das reicht natürlich zum einen wirklich von ganz banalen Dingen wie dem polizeilichen Führungszeugnis, was man auch bei jedem Führerschein etwa sich angucken lassen muss. Dann natürlich gibt es jede Menge medizinische Prüfungen. Das begleitet Piloten ein ganzes Leben lang als Pilot. Medizinische Checks, das sogenannte Medical, wird jedes Jahr einmal sozusagen verlängert. Und wenn es ein Pilot nicht verlängert bekommt oder er hat Sorge darum, dann ist es für Piloten eine ganz große Bedrohung. Ihre Karriere kann jederzeit enden, wenn sie eben ihre medizinischen Tests nicht schaffen. Was das Merkwürdige ist, der psychologische Test, also ob die charakterliche Eignung in Ordnung ist, ob der Pilot vielleicht psychisch normal und gut und stabil funktioniert. Diese Prüfung wird nur einmal gemacht, und zwar bevor der Pilot überhaupt beginnt seine Karriere im Cockpit. Wenn er das geschafft hat, diesen ersten Test, dann werden eigentlich nie wieder im Laufe der ja mehrere Jahrzehnte dauernden Karriere normalerweise weitere psychologische Tests gemacht. Und das ist sicherlich auch eine Forderung, die man jetzt erheben muss nach diesem Unfall, dass das etwa analog zu den medizinischen Prüfungen zumindest regelmäßiger und häufiger als bisher auch während der Pilotenkarriere überprüft wird.
Das heißt, in welchen Abständen nochmal ganz konkret wird die Person, wird der Pilot überprüft?
Also es gibt heute oder immer schon die Regelung, dass das sogenannte Medical, also das ist die medizinische Lizenz zum Fliegen, die muss einmal im Jahr erneuert werden. Das ist ja auch sehr wichtig und richtig, weil natürlich Piloten definitiv gesund sein müssen, gut hören, gut sehen, gut koordinieren können müssen. Und das überprüft man eben auch einmal im Jahr, ob das weiterhin der Fall ist. Aber eben erstaunlicherweise wird nach diesem anfangs gemachten Eingangstest psychologischer Art das dann nie wieder geprüft. Und es ist ja vollkommen normal, dass Menschen sich im Laufe ihres Lebens verändern. Der Pilotenberuf ist ein sehr anspruchsvoller Beruf, ein sehr anstrengender Beruf mit hohen Anforderungen. Und dass hier auch im Laufe der Zeit natürlich sich Menschen und ihr psychologisches Profil verändern kann, das ist ja auf jeden Fall eigentlich logisch.
Absolut. Schauen wir uns kurz das Verhältnis an von Pilot und Co-Pilot, bevor die losfliegen. Wie tauschen die sich miteinander aus?
Also erstmal haben sie natürlich am Boden, bevor sie sozusagen ihren ganzen Tagesflug beginnen, weil der ja oft über mehrere Strecken läuft, machen die auf jeden Fall vor jedem Flug miteinander, sprich also am Flughafen, eine Art Briefing, wo sie zum Beispiel zum Wetteramt gehen und sich eben das aktuelle Wetter beschaffen, wo sie dann entscheiden, welche Routen sie nehmen, wie viel Sprit sie deswegen mitnehmen müssen, weil sie vielleicht alternative Flughäfen einplanen müssen als sozusagen Notlösung, wenn irgendwo ein anderer Flughafen gesperrt ist, wegen Wetter zum Beispiel. Dann haben sie natürlich im Flugzeug noch eine längere Checkphase, wo sie zum einen erstmal das Flugzeug von außen inspizieren. Sie müssen also vor jedem Abflug einmal um die Maschine rumlaufen, einer von den beiden unten auf dem Vorfeld, und wirklich mit der Hand prüfen, sieht alles gut aus, gibt es keine Schäden am Flugzeug. Und dann natürlich wird während des Fluges werden eine Menge Checklisten mit gemeinsam abgearbeitet, das ist alles genau vorgeschrieben. Und da gibt es auch keine wirkliche Hierarchie, also das machen eigentlich Pilot und Co-Pilot weitgehend gleichberechtigt.
Aber kann ich denn, also nochmal auf die Hierarchie, wenn ich feststelle, mein Pilot ist irgendwie nicht ganz bei Sinn oder mir ist irgendwas merkwürdig, hat denn dann der Pilot sozusagen die Macht zu sagen, nee, wir fliegen nicht los, oder wie läuft das?
Also normalerweise ist ganz klar, der Pilot, der Kommandant ist sozusagen der Chef an Bord, und die müssen sich auch, da gibt es ganz klare Absprachen, auch beim Fliegen wird ganz klar angesagt, sagt man einander an im Cockpit, wer das Kommando hat über das Flugzeug im jeweiligen Moment. Es kommt sehr oft vor, dass eben ein Pilot, auch vielleicht der Co-Pilot, den eigentlichen Flug durchführt und der Pilot währenddessen andere Aufgaben hat, zum Beispiel den Funkverkehr zu machen. Aber hier wird ganz klar, also auch wirklich für die Sicherheit sehr wichtig, im Cockpit mit festgelegten Worten, nämlich you have command, übergibt man dem anderen das Kommando, und dann ist ganz klar, wer in dem Moment die Verfügungsgewalt über das Flugzeug hat. Also deswegen ist das eine ganz klare Hierarchie, das muss auch wirklich so sein für die Sicherheit. Natürlich wäre es so, wenn hier jemand erkennt, dass sozusagen sein Kollege gerade irrationale Dinge tut, dass man versuchen würde, in dem Falle gerade als Kommandant natürlich, das das Kommando also zurückzunehmen und zu sagen, I have command, und das kann der Kommandant jederzeit sagen, weil er eben der Kommandant ist. Mhm. Also normalerweise ist das kein Problem. Ich denke, wenn jemand hier irrationale Dinge vorhat und auf jeden Fall Schaden anrichten will, ist das ziemlich schwierig, dem in diesem Moment sozusagen die Gewalt zu entziehen, weil ja nun wirklich beide im wahrsten Sinne des Wortes am Steuer sitzen und sozusagen jeder die Möglichkeit hat, technisch gesehen Inputs in die Maschine zu geben.
Jetzt sprechen heute viele über die Zwei-Personen-Regel, die im Cockpit in anderen Fluggesellschaften außerhalb von Deutschland schon gegeben ist. Was halten Sie, wie sicher ist sowas, dass da eine zweite Person dann quasi noch anwesend immer sein muss im Cockpit?
Die Tatsache, dass bisher diese Regelung nur sehr uneinheitlich galt, auch in den USA, nicht alle Airlines, sondern nur viele große Airlines, die diese Regelung genutzt haben. In Europa, soweit ich weiß, war es bisher vor allen Dingen British Airways. Und dass seit gestern Nachmittag plötzlich alle Airlines hier auf diesen Zug aufspringen, der beweist ganz klar, diese Tatsachen beweisen ganz klar, dass es hier im Moment doch mehr Aktionismus ist. Und dass deshalb auch die Lufthansa zum Beispiel, die haben bisher also bewusst diese Regelung nicht gehabt bei Lufthansa in dem Lufthansa-Konzern, weil sie eben auch davon ausgehen, dass es keine Patentlösung ist. Und ich denke, das haben auch gestern auch viele andere Kollegen aus der Branche gesagt, wenn jemand im Cockpit hier böse Absichten hat, dann ist ein Flugbegleiter, der vorübergehend mit dem Cockpit sitzt, überhaupt kein Hindernis vermutlich, sondern dann würde jemand, der also als geübter Pilot weiß, wie er mit dem Flugzeug umgeht, das trotzdem machen können und da würde überhaupt kein Flugbegleiter irgendwas dagegen tun können. Mhm. Also insofern ist das mit Sicherheit keine Patentlösung und die Tatsache, dass es eben auch gesetzlich keineswegs vorgeschrieben ist, bisher auf diese Weise zu agieren, die bezeugt schon, dass es eben wirklich nicht in irgendeiner Weise eine ganz klare Lösung hier gibt oder eine Patentlösung mit diesem Verfahren.
Herr Späth, lassen Sie uns noch ganz kurz über eine technische Sache sprechen. Wenn wir jetzt haben wir viel über diesen Code diskutiert und über diese Tür und dass sie nur von der Person oder den Personen, die im Cockpit sind oder sich befinden, geöffnet werden. Gibt es nicht eine Alternative, dass das, was im Flugzeug passiert, von extern überwacht wird oder gesteuert wird?
Also natürlich gibt es theoretisch diese Chance, das ist auch schon häufiger diskutiert worden, vor allem eben nach dem 11. September 2001, wenn man gesagt hat, wenn man am Boden feststellt, dass hier ein Flugzeug ganz massiv von seiner eigentlichen Flugbahn abweicht, dass es offenbar in den Händen von Leuten ist, die hier Böses im Schilde führen, dann müsse man doch die Maschine vom Boden übernehmen und kontrollieren können. Das ist natürlich zum einen technisch sehr aufwendig, das ist auch juristisch höchst zweifelhaft, weil man natürlich sehr klar klären muss, wer hat wann wo die Gewalt über das Flugzeug und wer kann sie wie an wen übergeben oder von wem übernehmen. Und vor allen Dingen wird natürlich auch das wieder eine Menge Gefahren bergen, denn es ist ja durchaus möglich, dass auch dann sich Leute dieses Fernsteuerverfahrens bemächtigen, die das nicht tun sollen. Also da sind so viele Hürden noch zu nehmen, dass es wahrscheinlich auch im letzten Endes mehr Schaden richtet als Nutzen oder zumindest nicht so viel Nutzen, dass sich dieser extreme Aufwand lohnen würde.
Ganz lieben Dank, Andreas Späth, Luftfahrexperte. Ich habe mit ihm darüber gesprochen, wie routinemäßige Sicherheitsprüfungen ablaufen und was technisch eigentlich alles möglich ist, um Fliegen vielleicht doch noch ein bisschen sicherer zu machen.
D-Radio Wissen. Schaum oder Hase?